Okay, meine Lieben, dann fangen wir es wieder an. Ich bete nochmal zusammen. Himmlischer Vater, danke für die Stärkung, für den Kaffee. Danke, Vater, für Gespräche und ich bete, dass du uns einfach eine Offenheit und eine Liebe füreinander schenkst, die nur von dir kommen kann. Herr, danke, dass du dein Gesetz auf unser Herz, in unser Denken geschrieben hast, dass wir nicht von äußerlichen Dingen abhängig sind, sondern von dem innewohnenden Geist, mit dem wir versiegelt sind bis auf den Tag der Erlösung. Danke, dass wir deshalb sicher sind, dass wir bewahrt sind, dass wir keine Angst haben brauchen, sondern frei sein dürfen, als freie Kinder leben können. Dafür danke ich dir so sehr. Und Herr, zeig uns einfach wieder in deiner Liebe, in deiner Gnade, das, was du für uns vorbereitet hast, auch jetzt im Wort. Amen. Also wir sind beim Kapitel 7 und bei den 144.000. Und die Frage ist, bei den 12 Stämmen, die hier aufgezählt wurden, warum fehlen hier 2 Stämme? Ich habe euch auf diesen Zettel aufgeschrieben, es fehlen in der Offenbarung Kapitel 7, fehlen der Dan und der Ephraim. Und der Grund, warum in fast jeder Aufzählung ein Name fehlt, beziehungsweise ein Name dabei ist, hat damit zu tun, dass die 2 Söhne von Josef adoptiert wurden und sehr oft Ephraim und Manasse anstelle von Josef stehen. Das heißt, zum Beispiel, im 1. Mose 46, das sind die 12 Söhne, werden da beschrieben, da sind die 12 tatsächlichen 12 Söhne von Israel, von Jakob. Im 4. Mose dann ist Josef nicht mehr drinnen, aber dafür ist Ephraim und Manasse drinnen, anstelle von Josef. Ist dieselbe Familie, versteht ihr, derselbe Stamm. Das heißt, Ephraim, Manasse und Josef sind auswechselbar. Die 3 sind immer ein und dasselbe. Darum fehlt sehr oft einer dieser 3 Namen. Jetzt ist die Frage, warum sind da beide Söhne, wo ist dann der 14.? Und ich habe es euch unten aufgeschrieben, die Leviten fehlen. Weil immer wenn die 12 Stämme aufgezählt werden, im Hinblick auf die kriegstüchtigen Männer, ist Levi, einer der 12 Söhne, ausgenommen. Weil der Levi, von dem kommen die Leviten, ist auch das langweilige Buch da vorne, gell? Levitikus, 3. Buch Mose, das sind die ganzen Gesetze, darum sagt man auch heute noch, ich lese dir die Leviten. Ja, ich lese dir das Gesetz vor, sozusagen. Und Levi war der priesterliche Stamm und war ausgenommen vom Kriegsgeschehen. Darum ist Levi nicht inkludiert in Aufzählungen, wo es um die kriegstüchtigen Männer geht. An seiner Stelle ist dafür dann entweder Ephraim oder Manasse ersetzt. Versteht ihr? Es sind immer 12, aber es sind verschiedene Namen. Nur damit ihr versteht, warum. Also Levi und Josef, Ephraim und Manasse, die sind auswechselbar, kommt darauf an, auf dem Zusammenhang, in dem die 12 Stämme aufgegliedert werden. Jetzt in Offenbarung Kapitel 7 haben wir die Tatsache, dass der Ephraim fehlt, aber das ist kein Problem, denn er ist ja vertreten durch Josef als auch durch Manasse. Kann es leicht erklären, ist nicht schwierig. Was ein bisschen schwierig ist, Dan fehlt auch. Und das ist hier einzigartig. Warum fehlt Dan in dieser Aufzählung? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, aber ich habe ein bisschen Erklärung, warum es sein könnte. Und dazu muss ich euch 4 Bibelstellen geben. Erstens Genesis 49. 1. Mose 49. Das ist das Kapitel, wo Jakob seine 12 Söhne segnet. Und er gibt jedem seiner Söhne einen speziellen Segen. Und hier ist interessant, was Jakob seinem Sohn Dan mitgibt. Prophetisch nehme ich an. Und zwar 1. Mose 49, Verse 16 und 17. Dan richtet sein Volk wie einer der Stämme Israels. Dan ist eine Schlange am Weg, eine Hornotter am Pfad, die in die Fersen des Pferdes beißt und rücklings fällt seinen Reiter. Dan ist die Schlange am Weg, die Hornotter am Pfad. Das ist interessant, Schlange durchwegs durch die Bibel ist ein Bild für Satan. Zumindest das Bild für etwas Bösem. Symbolisch jetzt, Schlangen sind ganz liebe Tiere. Mein Sohn hat eine zu Hause, so eine Python so lange, die liebt er halt. Gell? Aber symbolisch ist Schlange, steht eher für das Böse, bereits im Garten von Eden und so weiter. Satan wird die große Schlange genannt und so weiter. Also hier dieses prophetische Wort des Vaters an seinen Sohn ist eine Schlange in der Wüste. Dann ist interessant, im Richter, glaube ich, ist es, genau, im Richter, da lesen wir Folgendes, Richter Kapitel 18, Richter Kapitel 18, Vers 29 und 30 ist die Stelle, wo Dan, der Stamm, wo sich der Stamm Dan niederlässt in Israel, wird ein großer Götze aufgebaut. Dan wird schuldig am Götzendienst des ganzen Volkes Israel. Steht hier im Richter 18, Vers 29. Und sie gaben der Stadt den Namen Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan, der in Israel geboren worden war. Früher dagegen war Lischia der Name der Stadt. Und die Söhne Dan richteten sich das Schnitzbild auf. Und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes von Mose, er und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daniter bis zum Tag der Wegführung der Bevölkerung des Landes. Das heißt, Dan, der Stamm, hat ein Schnitzbild aufgerichtet, hat Priester bestimmt, um einen Götzen anzubeten und das ganze Volk zu verführen. Im 1. Könige 12 lesen wir, dass in Dan wurde dann später dieses goldene Kalb aufgerichtet, was wiederum von den Israeliten angebetet wurde. Das heißt, Dan wurde schuldig, das Volk zur Götzenverehrung verführt zu haben. Und da ist ein interessanter Vers im 5. Buch Mose 29. Schlag das noch auf. 5. Mose, Kapitel 29. Vers 15. Mose warnt die Stämme vor Ungehorsam und er sagt Folgendes zu den 12 Stämmen. 5. Mose 29, 15. Denn ihr wisst ja, wie ihr im Land Ägypten gewohnt haben und wie wir mitten durch die Nationen gezogen sind, durch die ihr gezogen seid. Da habt ihr ihre Scheusale gesehen und ihre Götzen aus Holz und Stein, Silber und Gold, die bei ihnen sind, dass es bei euch ja nicht, und dann geht er weiter, Mann, Frau, Götzen und so weiter, keine Götzenanbetung erfolgt. Und dann steht, wer das tut, geht runter zum Vers 19, nicht wird der Herr ihm vergeben wollen, sondern dann wird der Zorn des Herrn und sein Eifer gegen jenen Mann rauchen und der ganze Fluch, der in diesem Buch aufgeschrieben ist, wird auf ihn liegen und der Herr wird seinen Namen unter den Himmel auslöschen. Jetzt ist interessant Vers 20. Und der Herr wird ihn aus allen Stämmen Israels zum Unheil aussondern. Das heißt, dieser Stamm der die Israeliten zum Götzendienst verführt, wird aus der Stammesreihe ausgesondert werden. Und wenn man die Geschichte Dans eben durchliest im Alten Testament, könnte eine Möglichkeit sein, warum Dan hier in dieser Aufzählung ausgegliedert ist. Übrigens, im Hesekiel 48 habe ich es euch noch dazugegeben. Das ist eigentlich noch später. Das ist, wo das neue Reich gebaut ist. Da ist Dan wieder drinnen, sogar als Erster. Ist auch ein Zeichen, Gott züchtigt, aber seine Kinder wird er nie verlassen. Gott züchtigt seine Söhne und Töchter, aber du wirst nie aufhören, sein Sohn oder seine Tochter zu sein. Aber es ist unmöglich, dass du jetzt aus dem Grund, weil Dan und Ephraim fehlt, sagst, ja, wir sind jetzt die 12 Stämme. Das ist einfach, kannst du nicht vertreten, wenn man halbwegs vernünftig die Bibel studiert. Geht jetzt zurück bitte zum Offenbarung Kapitel 7. So viel zu den 12 Stämmen. Offenbarung Kapitel 7, Vers 9. Nach diesem, Medetalte, kennen wir inzwischen, nach diesem sah ich und siehe, was sieht er jetzt? Übrigens, lesen wir ein paar Zeilen, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm. Wo sind wir jetzt wieder? Jetzt sind wir im Himmel. Vom Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 bis Kapitel 8, Vers 6 sind wir wieder im Himmel. Erst ab Kapitel 8, Vers 7 sind wir wieder auf der Erde. Immer wichtig, wenn wir das nicht tun, dann wird es konfus. Okay? Also nochmal Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, das heißt nicht nur die 144.000, nicht nur die 12 Stämme Israels, sondern aus jeder Nation, aus jedem Stamm, aus jedem Volk, so viel, dass niemand sie zählen kann, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Balmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und sie beteten Gott an und sagten, Amen. Denn Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie? Und woher sind sie gekommen? Es ist interessant, der Älteste fragt hier, die mit den weißen Kleidern, wo kommen die auf einmal her? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Johannes sagt, ich habe keine Ahnung. Wenn einer eine Ahnung hat, dann sagst du. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Das ist interessant. Der Älteste repräsentiert die Kirche, fragt den Johannes, da sagt er zu Johannes, wo kommen die da auf einmal her? Ganzer Haufen. Johannes sagt, ich habe keine Ahnung, sag mal es du. Und dann sagt der Älteste, weißt du, wo die herkommen? Die kommen aus der Bedrängnis heraus. Das sind all die Gläubigen, die während der Bedrängniszeit zum Glauben an Gott gekommen sind. Nicht Kirche, weil die hätte der Älteste erkannt, Johannes auch, sondern die Gläubigen in der Bedrängniszeit. Vers 15, Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Das erinnert uns an Psalm 23. Er wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Auen und führt mich zum frischen Wasser. Das ist hier, was das Lamm als der Hirte an seinen Kindern tut. Und ich habe euch hier noch eine Liste gemacht, wo ich ein bisschen nur verglichen habe, was wir vom Text her als unterschiedlich erkennen zwischen den Gläubigen der Trübsalszeit und zwischen der Gemeinde, der Kirche Jesu. Ich habe euch auch überall die Bibelstelle dazu geschrieben. Nur als Vergleich, das ist jetzt keine Beurteilung, ich habe nur aufgeschrieben, was ich im Text sehe. Der Gläubige der Trübsalzeit, das sind Märtyrer, sie rufen nach Rache. Im Gegensatz, rechts daneben, die Gemeinde soll die Feinde lieben. Die Gläubigen der Trübsalzeit empfangen ein Siegel, die Gemeinde ist bereits versiegelt. Die Gläubigen der Trübsalzeit kommen aus der Bedrängnis, die Gemeinde, die Kirche wird bewahrt vor der Bedrängnis. Wenn man auch die 144.000 vergleicht, sie tragen weiße Gewänder. Die Ältesten im Buch der Offenbarung tragen weiße Kleider, sind zwei verschiedene griechische Worte, Stole und Himation. Die 144.000 sind ohne Krone beschrieben, die Ältesten tragen eine Krone, das heißt, sie sind Herrscher. Die 144.000 halten Palmenzweige, die Ältesten halten eine Harfe. Die 144.000 rufen mit lauter Stimme, die Ältesten singen ein neues Lied. Die 144.000 dienen Gott Tag und Nacht, die Gemeinde regiert mit Gott als König und Priester. Da scheinen Unterschiede zu sein, nicht qualitativ unbedingt, einfach anders. Und wisst ihr, was ich mich jetzt, das ist jetzt nur, wenn ich ganz menschlich rede, wenn ich mich frage, warum will jede Sekte da bei den 144.000 dabei sein? Ich finde die rechte Sparte viel besser. Aber ist ja egal, ist nur interessant, ist, ob ich sage, das ist keine Bewertung, aber wenn ich es vergleiche, muss ich sagen, eigentlich bin ich ganz gerne hier dabei. Gell? Aber das nur nebenbei. Okay, dann auf zum Kapitel 8. Kapitel 8, wie gesagt, aber wir sind immer noch im Himmel. Johannes sieht etwas im Himmel. Und erinnert euch, hier ist das siebte Siegel. Offenbarung 8, Vers 1. Und als es, das Lamm, das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Diese Zeiten der Stille in der Bibel sind immer speziell. Wisst ihr, was eins meiner Lieblingskapitel ist? Zeige ich euch jetzt. Und zwar der Prediger Kapitel 3. Das kennen viele von euch. Das ist das bekannteste Kapitel vom Prediger. Aber im Prediger im dritten Kapitel, da redet der Prediger darüber, es gibt eine Zeit für alle Dinge. Und wir sollten keine dieser Zeiten als gering achten, sondern jede Zeit sollten wir annehmen. In Dankbarkeit. Prediger 3, Vers 1. Prediger ist übrigens eines meiner Lieblingsbücher, das unterrichte ich wahnsinnig gerne. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde, für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Es gibt eine Zeit fürs Gebären, es gibt auch eine Zeit fürs Sterben. Übrigens, beides ist okay. Das eine ist so gut wie das andere. Es gibt für beides eine Zeit. Es gibt eine Zeit fürs Pflanzen, es gibt eine Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Es gibt eine Zeit fürs Töten, Zeit fürs Heilen. Es gibt eine Zeit fürs Abbrechen, eine Zeit fürs Bauen. Es gibt eine Zeit fürs Weinen. Übrigens, wenn du gerade traurig bist und weinst, versuch nicht da rauszulaufen. Ist völlig okay. Ist eine gute Zeit. Es gibt eine Zeit zum Weinen. Weißt, wisst ihr, wenn wir weinen und traurig sind, da ist nichts falsch gelaufen. Das ist nur die Zeit dafür. Es gibt auch eine Zeit fürs Lachen. Wenn du fröhlich bist und lachst, dann genieße es. Zeiten sind gut. Es gibt eine Zeit fürs Klagen. Auch die gibt's. Ist völlig okay. Und es gibt eine Zeit fürs Tanzen. Beides hat seinen Platz. Manche klagen, wenn sie tanzen, gell? Die Männer. Und dann steht da im Vers 7 unten, es gibt eine Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Das hat zu tun mit Freunde verlieren und Freunde machen. Und dann, es gibt eine Zeit fürs Schweigen und es gibt eine Zeit fürs Reden. Es gibt eine Zeit, da ist man still. Und die Zeiten sind wichtig und gut. Genauso wie die Zeiten zum Reden. Ist auch interessant, im zweiten Buch Mose lesen wir, dass das Volk Israel hat 400 Jahre gestöhnt in Ägypten. Hat geklagt über die Sklaverei. Und Gott hat es immer gesehen. Aber er hat 400 Jahre geschwiegen. Nach 400 Jahren hat er gesagt, Mose, ich habe das Klagen gehört. Geh hin, es ist vorbei. Ist auch interessant, im Johannes Kapitel 11, da hört Jesus, dass einer seiner besten Freunde, der Lazarus, schwer krank ist. Und wisst ihr, was wir da lesen? Interessanter Vers. Als Jesus hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage da, wo er war. Er ist nicht sofort hingelaufen. Manchmal schweigt Gott, auch in Zeiten des Leides. Nicht, dass er es nicht sieht, aber er sagt einfach nichts. Und es gibt eine Zeit des Schweigens, für Gott als auch für uns. Ist völlig okay. Halbe Stunde Stille im Himmel. Und dann lesen wir im Vers 2, und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen. Jetzt sind es 7 Engel, vorhin waren es 4 mit die 4 Winde. Die 7 Engel sind jetzt wahrscheinlich andere. Und es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Das ist ein 8. Engel sozusagen. Und er hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf die goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Das Räucherwerk in dem Sinn symbolisiert die Gebete der Heiligen. Das ist schön in der katholischen Kirche. Da haben sie das zum Beispiel, wo sie das Räucherwerk, wo es der Rauch aufsteigt, als Symbol. Ist natürlich, das Symbol ist nie Realität, es zeigt nur die Realität. Genauso wie die Taufe. In der Taufe, wenn du unter das Wasser getaucht wirst oder übergossen wirst, da ist keine Realität. Es deutet nur hin auf die Realität. Aber Symbole helfen sehr oft, die Realität zu verstehen. So wie wir beim Abendmahl, schmecket und sehet, wie gut der Herr ist. Iss das Brot und schmecke, wie gut er ist. Trink den Wein und schmecke die Vergebung. Versteht ihr? Das ist der Sinn von Symbolik. Symbolik ist etwas Wunderschönes. Die Gefahr besteht nur, dass das Symbol die Realität ersetzt. Dann haben wir ein Problem. Solange aber das Symbol auf die Realität hindeutet, ist Symbolik sehr wichtig und hilfreich. um die Realität wirklich zu verstehen. Vers 5. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Wo sind wir jetzt wieder? Jetzt sind wir wieder auf der Erde. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Und jetzt kommen die sieben Posaunen. Okay? Lesen wir jetzt mal, lesen wir ruhig mal von Vers 7 bis 11 durch. Und der erste posaunte, und es kam Hagel und Feuer, mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel posaunte und etwas wie ein großer feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatte. Und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Und der dritte Engel posaunte und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil des Wassers wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Lesen wir noch weiter. Und der vierte Engel posaunte. Und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag seinen dritten Teil nicht schien und die Nacht gleicherweise. Und ich sah und ich hörte einen Adler hoch oben am Himmel fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen. Wo ist unsere Staatsbürgerschaft? Im Himmel, nicht auf der Erde, gell? Denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaunen, der drei Engel, die Posaunen werden. Hier haben wir die ersten vier Posaunen. Und die ersten vier Posaunen sind noch eher begreifbar mit unserem menschlichen Verstand und vorstellbar. Die letzten drei Posaunen sind viel schlimmer. Darum sagt der Adler, wehe, 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 die nächsten drei Posaunen, da geht's rund. Aber jetzt schauen wir mal, was sagen diese ersten vier Posaunen. Um diese Plagen, die Gott hier auf die Erde schickt, zu verstehen, tun wir gut daran, uns die 10 Plagen Ägyptens ganz kurz anzuschauen. Ich habe euch auch einen Zettel gegeben, das ist die Seite 12. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass Gott eigentlich sehr konstant ist, auch in seinem Gericht. Und wenn man die 10 Plagen Ägyptens studiert, müssen wir vorher noch etwas sagen, und zwar Ägypten in der Bibel hat eine Symbolik. Man nennt das immer Typen. Zum Beispiel, eins, das uns geläufig ist, ist Vater Abraham. Alten Testament, gell? Abraham. Abraham war ein ganz normaler Mensch, ein tatsächlicher Mensch, der vor ungefähr 4000 Jahren gelebt hat. Aber Abraham ist zu einem Symbol geworden und auch gebraucht. Nämlich Abraham steht für Gott, den Vater. Als Symbol. Sein Sohn Isaak, den er opferte auf dem Berg Moria, übrigens dieselbe Stelle wie Golgatha, ist das Symbol für seinen Sohn geworden. Natürlich war Isaak nicht Jesus. Aber als Symbol, als ein Bild. Und sein Knecht, der Eliezer, der die Braut holte, ist ein Bild für den Heiligen Geist. Du hast diese Bilder, die uns helfen, die Realität zu verstehen. Und so hat auch Ägypten, das Bild für Ägypten ist diese Welt in ihrer Sündhaftigkeit. Die gefallene Welt, der Kosmos, die weltlichen Affären, die hier, die ablaufen, alle Stolz, Neid und so weiter. Dafür steht Ägypten, ein Bild von unserem Weltensystem. Pharao steht für den Prinzen, den Fürsten in dieser Welt. Das ist sein Bild. Und Israel in Ägypten steht für jene, die gebunden sind, aber in die Freiheit geführt werden. Durch das Rote Meer dann. Also das sind die Bilder. Und wenn wir das verstehen, diese Bilder, dann kannst du das übertragen auf das Buch der Offenbarung. Hier haben wir die Welt. Satan ist der Fürst dieser Welt und die Gläubigen sind jenen, die zwar in der Welt wohnen, aber in die Freiheit geführt werden. Und die 10 Plagen in Ägypten korrespondieren sehr viel mit den Plagen, die wir hier im Buch der Offenbarung beschrieben haben. Ich gehe da nur ganz kurz durch, aber noch 2 Dinge. Warum schickte Gott die Plagen in Ägypten? Da gibt es viele Gründe, aber ein Grund ist, im 2. Mose 9,16 sagt Gott, ich schicke die Plagen, um zu zeigen, dass ich Gott bin. Es geht darum, dass Gott sich selbst verherrlicht. Und zweitens, schlag mal auf 4. Mose, das ist ganz interessant, dass man das erkennt bei all den Plagen. 4. Buch Mose, Kapitel 33 und Vers 4. 4. Mose 33, Vers 4. Während die Ägypter die begruben, die der Herr unter ihnen geschlagen hatte, alle Erstgeborenen, und jetzt hört zu, und der Herr hatte an ihren Göttern Gericht geübt. Wisst ihr was? Wenn Gott diese Erde richtet, dann geht es gar nicht in erster Linie um die Menschen, die zwar auch darunter leiden, sondern es geht um die Götzen, um die Götter, die dahinter stehen, die bösen Mächte. Epheser Kapitel 6 ist es, gell, wo Paulus sagt, ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten. Und wenn Gott zum Beispiel die 10 Plagen in Ägypten, da hat er an den Göttern Ägyptens Gericht geübt. Warum verfinstert Gott die Sonne? Weil die Menschen begonnen haben, die Sonne anzubeten. Warum wird der Mond schamrot? Weil die Menschen begonnen haben, den Mond anzubeten. Bei uns in Österreich extrem. Verkauft mehr Mondkalender wie Bibeln. Gell? Das ist der Grund, das ist diese symbolische Sprache. Es geht um die Götter, die dahinter stehen. Und zum Beispiel in Offenbarung 16 lesen wir dann, die letzte Plage, die Gott austeilt, da steht dann, Offenbarung 16, Vers 17, er wirft die letzte Plage in die Luft. Jetzt wirst du denken, ja, die Luft, Hilfe, was kann die Luft dafür? Aber dann lesen wir im Epheser 2,2, Satan wird genannt der Herrscher von der Luft. Darum ist das Gericht Gottes gegen die Luft, weil es geht um den Herrscher der Luft, über den er Gericht übt. Das müssen wir im Auge behalten, wenn wir jetzt über diese Plagen reden. Die erste Plage in Ägypten jetzt, die Gott schickte, war das Wasser in Blut verwandeln, wir erinnern uns daran, dasselbe hast du in Offenbarung 8,8. Ich sage das jetzt gar nicht, weil du hast es auf deinem Zettel, okay? Ich sage nur ein paar kurze Dinge zu den Plagen. Die zweite Plage war eine Froschplage, auch das hast du im Buch der Offenbarung. Die dritte Plage war, aller Staub wird zu Mücken. In Ägypten ist aller Staub zu Mücken geworden, das heißt, es gab Milliarden von Mücken. Das ist eine Stelle, ich möchte nur kurz erwähnen, die zeigt, es gibt in der Bibel so etwas wie linguistische Übertreibung. Da steht im zweiten Buch, aller Staub Ägyptens wurde zu Mücken. Wenn man das jetzt strikt nimmt, da gab es dann keine Wüste mehr. Immer alle Staub, ne? Wenn alle Staub Mücken wird, gibt es keinen Sand mehr. Natürlich gab es noch eine Wüste. Das ist eine linguistische Übertreibung, die besagt, da gab es so viele Mücken aus Staub, dass der ganze Staub war nur noch Mücken. Das ist aber keine Lüge. Das ist dasselbe, wie wenn zum Beispiel im Alten Testament gesagt wird, sie gingen in das versprochene Land, das mit Milch und Honig fließt. Natürlich sind sie nicht bis auf die Knie in Milch und Honig gewartet. Das ist ein Bild, das verwendet wird. Das ist so, wie wenn nach einer Tour, nach einer langen Bergtour kommst du nach Hause, wie unsere Upward-Bound-Studenten im Sommer, und sie fallen auf den Sessel und sagen, ich bin total erschöpft. Er lügt nicht, aber er ist nicht total erschöpft, er kann immer noch aufstehen und ins Klo gehen. Aber seht ihr, das ist diese linguistische Übertreibung, die auch in der Bibel verwendet wird. Das heißt aber nicht, dass die Bibel deshalb lügt, sondern sie will nur einen Punkt machen. Das Zweite, was ich noch sagen möchte dazu, die Zauberer in Ägypten, da gab es zwei, den Jannes und den Jambres. Das waren die Zauberer des Pharao. Wisst ihr übrigens, dass die das Blut, das Wasser auch in Blut verwandeln könnten? Erinnert euch? Ich glaube, die ersten zwei oder drei Plagen, ich weiß nicht, zwei oder drei, konnten sie genauso machen wie Mose mit seinem Stab. Das ist hochinteressant. Wisst ihr, in welchem Sinne? Auch Satan hat Macht, Wunder zu vollbringen. Lesen wir auch im Thessalonicher Brief. Satan vollbringt Wunder, Zeichen und Machttaten. Das sind dieselben Worte, die verwendet werden für Jesus. Aber eins ist interessant. Sie konnten das Wasser in Blut verwandeln, aber sie konnten es nicht mehr zurückverwandeln. Sie konnten zwar Frösche ins Land bringen, aber sie konnten es nicht mehr stoppen. Und als ich das so nachgedacht habe, dachte ich mir, ist eigentlich interessant. Wir verbringen heute unheimlich große Dinge, wenn man so nachdenkt. Wir können Atomkraftwerke bauen, zu unserem Segen und zu unserer Vernichtung. Aber nur ein Problem, der Atommüll. Wir können es nicht mehr aufhören. Wir können es zwar erzeugen, aber wir können keinen Punkt mehr setzen. Im genetischen Bereich können wir heute genetisch manipulieren und Dinge tun, die sind unwahrscheinlich. Aber das ist dieselbe Gefahr. Du kannst es zwar ins Rollen bringen, du kannst es aber nicht mehr stoppen. Und davor haben ja die Menschen Angst im genetischen Bereich. Es ist auch gut, dass sie davor Angst haben. Umweltverschmutzung. Wir können die Welt total verunreinigen, das tun wir auch, sodass sogar die Ozonschicht kaputt geht. Nur ein Problem, wir können sie nicht mehr reparieren. Also wir haben unheimliche Ressourcen, was wir tun können, wir können es aber nicht mehr aufhalten. Und wisst ihr eins, was Jesus gesagt hat? Wenn er wiederkommt, wird er alles wiederherstellen. Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 21. Kannst du es nachlesen? Und darum, es muss uns bewusst sein, auch Satan hat übernatürliche Kraft und Macht, aber wir müssen uns nicht fürchten. Wisst ihr noch was mit den, Mose hat den Stab hingeworfen, wurde zur Schlange. Die Zauberer haben gesagt, kann ich auch. Haben sie auch hingeworfen. Aber was ist geschehen dann? Mose seine Schlange hat die anderen aufgefressen. Wir brauchen keine Angst haben. Denn Jesus ist stärker. Wenn meine Kinder, früher als sie noch kleiner waren speziell, da haben sie oft so wild geträumt, Angst gehabt. Da habe ich dann immer ihnen den Vers gegeben, 1. Johannes, ich glaube Kapitel 4 ist es, Vers 4 oder so. Der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Da habe ich gesagt, wer wohnt da drinnen? Ja, Jesus. Er ist viel, viel größer als der, der in der Welt ist. Und es hat meinen Kindern geholfen, tatsächlich. Sie einfach daran erinnern, ja, es gibt das Schlimme, aber braucht keine Angst haben. Jesus ist viel größer. Wir haben keinen Grund, Angst zu haben in dieser Welt. Dann die vierte Plage, das waren die Stechfliegen, außer in Goshen wiederum. Die fünfte Plage Das war, wo alle die Tiere gestorben sind. Eine Viehpest kam über Ägypten. Die sechste Plage war die Geschwüre über Mensch und Vieh, auch in Offenbarung beschrieben. Die siebte Plage war ein verheerende Unwetter.